Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
19 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Wirtschaftskrise als Hauptaufgabe. Barack Obama hat sein Team für Finanzen und Wirtschaft benannt. Folgen der Wirtschaftskrise: Die US-Großbank Citigroup erhält weitere Milliardenhilfe aus der Staatskasse. Kampf gegen Wirtschaftskrise. Großbritannien will mit den Steuern runter. Weiter dann: In Deutschland sind viele Menschen empört über die Freilassung des ehemaligen Terroristen Christian Klar. Das SVP-Kandidatenkarussell ist voll besetzt. Jetzt muss die Fraktion sagen, wer wie lange oben bleibt. Und schließlich der Klimaexperte Thomas Stocker über den ungebremsten Anstieg der Treibhausgase.
Wir sind heute auf einem Niveau, das klar höher ist als die höchsten Szenarien.
Zum Stand der Dinge in der Klimadiskussion das Dossier hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Der künftige amerikanische Präsident Barack Obama hat sein Wirtschaftsteam vorgestellt. Finanzminister wird, wie bereits angekündigt, der Präsident der New Yorker Notenbank Timothy Geithner. Geithner habe eine klare Vorstellung davon, wie die Wirtschaftskrise zu überstehen sei, sagte Obama. Den früheren Finanzminister Lawrence Summers nominierte Obama als Direktor des einflussreichen Nationalen Wirtschaftsrats. Dieser berät den Präsidenten in Wirtschaftsfragen. Handelsminister unter Obama wird schließlich der Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson. Er habe versucht, die besten Köpfe in Amerika zusammenzubringen, sagte Obama weiter. Von seinem Team erwarte er gesundes Urteilsvermögen und frisches Denken. Mit umgerechnet 36 Milliarden Franken will die britische Regierung die Wirtschaft stützen. Wichtigste Maßnahme ist eine Senkung der Mehrwertsteuer von derzeit 17,5 auf neu 15%. Dies erklärte Finanzminister Darling vor dem Unterhaus in London. Alleine diese Steuersenkung kostet den Staat umgerechnet rund 22 Milliarden Franken. Großbritannien steht kurz vor einer Rezession. Mit diesen Maßnahmen werde der Abschwung leichter und kürzer, so Darling. Weltweit reagieren die Börsen positiv auf die 300 Milliarden Hilfe für die amerikanische Großbank Citigroup. Der Swiss Market Index schloss bei 5.466 Punkten plus 6,3%. Zu den Gewinnern gehörten die Großbanken. Die Aktie der UBS legte um über 21% zu, jene der CS gewann über 16%. Und in New York steht der Dow Jones Index derzeit bei 8.291 Punkten plus 3,0%. Und hier noch die Devisenkurse gemeldet von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1,5427 gehandelt, der Dollar zu 1,1985. Die Hypothekarzinsen sinken weiter. Nach der Leitzinssenkung der Nationalbank von letzter Woche senkt nun als erste die Basel-Landschaftliche Kantonalbank den Zins für variable Hypotheken unter das Niveau von 3%. Für Neugeschäfte gilt ab sofort der Zinssatz von 2,875%. Auch die Bank Coop gab eine Reduktion der Hypozinsen bekannt. Der neue Zinssatz beträgt 3,0%. Für Mieterinnen und Mieter bleibt der tiefere Hypozins vorläufig ohne Auswirkung. Für die Berechnung der Mieten gilt nicht mehr der Satz der örtlichen Kantonalbank, sondern der Durchschnittssatz. Er wird vom Bund vierteljährlich ermittelt. Im Gegensatz zum Nationalrat will die Rechtskommission des Ständerats die Immunität von SVP-Präsident Toni Brunner nicht aufheben. Der Entscheid fiel mit 7-4 Stimmen. Falls die Vorwürfe gegen Brunner stimmten, habe er zwar einen unentschuldbaren Verstoß gegen die Vorschriften des Parlaments begangen, deshalb ein Strafverfahren zu eröffnen, sei aber unangemessen, meinte die Kommissionsmehrheit. Brunner wird vorgeworfen, als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission dem Generalsekretär des Justizdepartements Einsicht in ein vertrauliches Papier gewährt zu haben. Der Ständerat entscheidet in der kommenden Wintersession über die Immunität von Toni Brunner. Der Pharmakonzern Roche will den spiralförmigen Turm in Basel doch nicht bauen. Stattdessen plant das Unternehmen ein Alternativprojekt zusammen mit dem Architektenduo Herzog und Dömeron. Dieses hatte auch schon den 150-Meter-Turm entworfen. Roche begründete den Entscheid gegen den Turm damit, dass das Projekt verschiedene Bedürfnisse nicht erfülle. So gäbe es zu wenig Sitzungszimmer. Die baldige Freilassung des ehemaligen Terroristen der Roten Armee-Fraktion, Christian Klar, stößt bei Angehörigen der damaligen Opfer auf Unverständnis. Dies vor allem deshalb, weil Klar keine Reue zeigt und er auch sein Wissen über Details von Anschlägen nicht preisgibt. Der frühere RAF-Terrorist wird im Januar nach 26 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Das zuständige Gericht sieht keine Rückfallgefahr. Klar war 1985 wegen neunfachen Mordes verurteilt worden. Er gehörte zur zweiten Generation der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion. Die Bewährungszeit für den heute 56-Jährigen beträgt 5 Jahre. Nach wochenlanger Blockade hat Israel einem Konvoi erlaubt, mit Grundnahrungsmitteln und medizinischem Material in den Gazastreifen zu fahren. Israel hatte die Blockade anfangs Monat verstärkt und dies mit dem anhaltenden Raketenbeschuss von Seiten der Palästinenser begründet. Piraten vor der Küste Somalias sollen abgefangen werden. Mit dieser Idee hat die Internationale Reedereienvereinigung eine Seeblockade durch Marineschiffe gefordert. Dies sei zwar schwierig, aber nötig, um die Piraterie vor Somalia in den Griff zu bekommen, sagte der Direktor der Reedereienvereinigung. Deren Mitglieder betreiben rund 3/4 aller Tanker. Das Wetter: im Norden fällt morgen zum Teil noch etwas Schnee, tagsüber gibt es im Flachland einige Aufhellungen, in den Alpen auch längere sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht 1 Grad. Im Süden lockern sich die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig bei bis zu 8 Grad. Am Mittwoch liegt über dem Flachland Hochnebel, in den Alpen und im Süden scheint die Sonne. Im Norden bleibt es mit Biese kalt bei höchstens 0 Grad, im Süden steigt die Temperatur auf 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris, die weiteren Themen. Obamas Leute gegen die Krise. Der künftige US-Präsident holt sich Leute mit viel Erfahrung in die Regierung. Teure Notoperation. Doch wie steht es um die Überlebenschancen für den Patienten? Citigroup. Frühe Bescherung. Noch vor Weihnachten will Gordon Brown runter mit den Steuern. Die Quittung dafür komme später, höhnt die Opposition. Dann: Illegalität war seine Freiheit. Früher. Bald ist der Ex-Terrorist Christian Klar wieder legal frei. Für Toni Brunners Immunität. Die Chancen für den SVP-Präsidenten, um ein Strafverfahren herumzukommen, steigen. Die Schlange vor dem Bundeshaus. Wer steht wie weit vorne auf der SVP-Kandidatenliste? Knochenarbeit im Jura.
Es ist auf jeden Fall ein Krokodil, das sehr selten ist, das von dem es sehr wenig Überreste gibt weltweit. Und deswegen ist dieser Fund auch entsprechend wichtig.
Und es ist 150 Millionen Jahre alt, das Krokodil, das heute im Jura geborgen wurde. Und Ziel verfehlt, was nun? Ein neues Ziel muss her. Beim Klimaschutz sei das gefährlich, warnt der Experte. Der künftige Präsident der USA hat seine wichtigsten Mitarbeiter für Wirtschaftsfragen vorgestellt. Barack Obama ernannte den 47-jährigen New Yorker Notenbankchef Tim Geithner zum Finanzminister. Und Lawrence Summers, ehemaliger Finanzminister unter Bill Clinton, zieht wieder ins Weiße Haus als wichtigster Wirtschaftsberater. Die erste Aufgabe seiner Regierung werde es sein, ein Konjunkturprogramm für die amerikanische Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Aus Washington der Bericht von Peter Vögeli.
I've sought leaders who could offer both sound judgment and fresh thinking, both a depth of experience and a wealth of bold new ideas.
Er habe Persönlichkeiten ausgewählt, die erfahren und gleichzeitig offen für neue, mutige Ideen seien, sagte Barack Obama vor einer knappen Stunde, als er seine wichtigsten wirtschaftlichen Berater vorstellte. Neuer Finanzminister wird Timothy Geithner, ein hochrangiger Mitarbeiter im Finanzministerium der Clinton-Regierung, des Internationalen Währungsfonds und seit 2003 Leiter der Zweigstelle der US-Notenbank in New York, die den Ruf hat, Auge und Ohr der US-Notenbank an der Wall Street zu sein. Geithner war zusammen mit Finanzminister Paulson und Notenbankchef Bernanke der dritte wichtige Mann bei der Rettung der Investmentbank Bear Stearns, des Versicherungskonzerns AIG, aber auch beim oft kritisierten Entscheid, die Investmentbank Lehman Brothers Konkurs gehen zu lassen. Die bisherigen staatlichen Maßnahmen in der gegenwärtigen Krise, inklusive die Rettung der Großbank Citigroup, tragen auch seine Handschrift. Denn Paulson, Bernanke und Geithner bilden ein sehr enges Team. Neben Geithner soll Bill Clintons früher Finanzminister Larry Summers Obamas wichtigster wirtschaftlicher Berater im Weißen Haus werden. Summers sei ein Verfechter der Idee, dass der Schlüssel für eine starke Wirtschaft eine starke Mittelklasse sei.
The key to a strong economy is a strong, vibrant, growing middle class.
Obama wiederholte seine Ankündigung, unmittelbar nach Amtsantritt ein milliardenschweres Konjunkturprogramm aufzulegen, um innerhalb von 2 Jahren 2,5 Millionen Jobs zu schaffen oder zu bewahren.
Jobs, rebuilding our infrastructure, our roads, our bridges, modernizing our schools and creating the clean energy infrastructure of the 21st century.
Als Beispiel nannte Obama Jobs, um die marode Infrastruktur des Landes zu modernisieren, ein Ansatz, der an den New Deal von Roosevelt erinnert, und die Förderung erneuerbarer Energien. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass ein Verfechter für den Einsatz erneuerbarer Energien, der Demokrat Henry Waxman, in einem Putsch den Vorsitz des wichtigen Energieausschusses im Repräsentantenhaus übernommen hat. Obama wollte allerdings nicht auf die Kosten seines Konjunkturprogramms eingehen, das von Demokraten am Wochenende auf bis zu 700 Milliarden Dollar beziffen worden ist. Er betonte aber, dass sowohl bei Konservativen als auch bei Liberalen seltene Einmütigkeit darüber herrsche, dass ein großes Konjunkturprogramm notwendig sei.
I think the most important thing to recognize is that we have a consensus, which is pretty rare, between conservative economists and liberal economists, that we need a big stimulus package that will jolt the economy back into shape.
Obama wollte auch nicht näher auf Berichte eingehen, er werde möglicherweise Präsident Bushs Steuergeschenke für Wohlhabende nicht sofort aufheben, sondern binnen 2 Jahre auslaufen zu lassen, um faktisch keine Steuererhöhungen während dieser Krise verantworten zu müssen. Der neue Präsident bekräftigte zudem seine Absicht, die Autoindustrie in Detroit nicht untergehen zu lassen, verlangte aber ein klares, zukunftsgerichtetes Konzept der großen drei der Autoindustrie.
This will not be easy. There are no shortcuts or quick fixes to this crisis, and the economy is likely to get worse before it gets better.
Die Krise werde nicht einfach zu lösen sein und es werde zuerst schlimmer werden, bevor Besserung eintrete, sagte Obama und erinnerte damit ein bisschen an die Blut-, Schweiß- und Tränenrede von Winston Churchill. Die Pressekonferenz gab auch ein Bild über Obamas Regierungsstil. Das Obama-Team hält Informationen und die Medien sehr unter Kontrolle.
Das war Peter Vögeli live aus Washington. Rettungspakete haben Hochkonjunktur derzeit. Jüngstes Beispiel der Finanzriese Citigroup. Nach Milliarden von Abschreibern und einem beispiellosen Kursverlust steht die einst größte Bank der Welt vor dem Ruin. Gestern beschlossen die US-Behörden, der Finanzinstitution mit einer 20 Milliarden Geldspritze und über 300 Milliarden Kreditgarantie zu helfen und so das Vertrauen der Investoren wieder herzustellen. Aber können die Behörden dieses Vertrauen überhaupt zurückbringen? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die US-Regierung wollte mitten in der Finanzkrise ein Exempel statuieren und ließ die Investmentbank Lehman Brothers Konkurs gehen. Die Märkte sollten lernen, der Staat wirft auch einer großen Bank nicht in jedem Fall einen Rettungsring zu. Doch die Folgen dieses Entscheids wiegen schwer, denn seither ist das Vertrauen unter den Banken und in die Banken erschüttert. Die Banken leihen sich gegenseitig kaum noch Geld aus und Anleger und Kunden beobachten die Geldhäuser mit Argusaugen. Beim kleinsten Anzeichen von Schwäche ziehen sie sich zurück. Seit dem Konkurs von Lehman Brothers gleisen Regierungen und Notenbanken milliardenschwere Rettungsaktionen auf, mit einem Ziel, Vertrauen zurückbringen. Doch ein durchschlagender Erfolg ist bisher ausgeblieben. Rudi Volkart, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich.
Ich glaube, es war wahrscheinlich falsch, Lehman in den Niedergang zu schicken. Und was natürlich absolut schlecht war, das war dieser Zickzackkurs von Herrn Paulsen in den USA. Das hat sicher nicht zur Vertrauensbildung beigetragen.
Henry Paulsen hat sein 700 Milliarden Dollar schweres Rettungspaket in den letzten Wochen mehrfach umgekrempelt. Das habe die Finanzwelt verunsichert, so Rudi Volkart. Letzte Woche hat die Vertrauenskrise einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Finanzriese Citigroup ist in einen rasanten Abwärtsstrudel geraten. Spekulationen über den Gesundheitszustand der Bank ließen den Aktienkurs regelrecht einbrechen. Um zu verhindern, dass die Panik an der Börse auf die Kunden der Bank überschwappt, sind die US-Behörden eingeschritten mit einem beispiellos großen Rettungspaket. Rudi Volkart von der Universität Zürich begrüßt die Maßnahmen. Er warnt aber vor zu hohen Erwartungen an die Staatshilfe.
Es ist dann schwierig zu erwarten, der Staat könne das Vertrauen konstruieren, so wie man nicht eine Rezession wegmanipulieren kann. Man kann nur versuchen, einfach zu mildern, zu dämpfen. Und letztlich muss in den Köpfen aller Menschen, die auf den Märkten agieren, muss die Kehrtwende stattfinden.
Bedrohlich seien zudem die Dimensionen der Rettungspakete. Man müsse sich fragen, ob die nötigen Hilfsaktionen nicht früher oder später das Budget der Staaten übersteigen. Beispielsweise, wenn die kleine Schweiz die große UBS retten müsste. Noch einmal Wirtschaftsprofessor Rudi Volkart.
Es stellt sich dann irgendwann mal die Frage, ob die Staaten noch absolut ein gutes Kreditrating als Ganzes haben. Und das zeigt einfach die überaus grossen Ausmaße dieser Finanz- und letztlich auch Wirtschaftskrise. Aber ich glaube, die Staaten haben im Moment gar keine andere Chance, als ungefähr in die Richtung zu gehen, in die man jetzt geht.
Das heißt, die öffentliche Hand muss weiterhin Risiken schultern, den Banken Rückendeckung geben, in der Hoffnung, dass das Vertrauen in die Bankenwelt zurückkehrt, bevor der Fiskus in Geldnot gerät, wie das beispielsweise Island passiert ist. Ob das gelingt, ist schwierig zu sagen. Immerhin hat das jüngste Rettungspaket für die Citigroup heute an der Börse aber vertrauensbildend gewirkt. Rund um den Erdball legten die Finanztitel massiv an Wert zu. Die UBS-Aktie zum Beispiel gewann über 20% dazu. Und auch die Citigroup-Aktie startete am Nachmittag mit einem regelrechten Kursfeuerwerk. Wie nachhaltig diese Erholung ist, ist aber unklar. Die Vergangenheit hat gezeigt, die Börse in der Finanzkrise ist unberechenbar.
Evelyn Kobler. Rosig sind die Wirtschaftsaussichten derzeit fast nirgends, aber in Großbritannien sind sie besonders düster. Forscher rechnen mit einer Rezession bis 2010. Mit einem Konjunkturpaket, das sie heute ins Parlament einbrachte, will die Regierung von Premierminister Gordon Brown die Auswirkungen der Krise dämpfen. Dazu sollen die Mehrwertsteuer deutlich gesenkt und die Staatsausgaben erhöht werden. Kostenpunkt schätzungsweise 36 Milliarden Franken. Aus London, Martin Aliot.
Derart rote Zahlen hat ein britischer Finanzminister schon lange nicht mehr geschrieben. Nächstes Jahr erwartet Alistair Darling ein Haushaltsdefizit von über 200 Milliarden Franken oder 8% des Bruttoinlandprodukts. Die Hälfte dieser Neuverschuldung dient allein dazu, laufende Ausgaben zu finanzieren. Die gesamte Staatsschuld steigt in den nächsten Jahren um fast ein Drittel. Ein ausgeglichener Haushalt ist erst für das Jahr 2015 vorgesehen. Es versteht sich von selbst, dass die bisher gültigen Regeln, die Premierminister Gordon Brown einst mit Fanfarenstößen verkündet hatte, außer Kraft gesetzt sind. Die britische Regierung hat nämlich beschlossen, der schrumpfenden britischen Wirtschaft allein nächstes Jahr um rund 1% eine Konjunkturspritze zu verpassen. Gewichtigster Bestandteil der Lockerungsmaßnahmen ist eine Senkung der Mehrwertsteuer um 2,5 Prozentpunkte auf 15%, den tiefsten von der Europäischen Union erlaubten Satz. Die Senkung tritt am Montag in Kraft. Der gebeutelte Einzelhandel allerdings, der jetzt schon Ausverkauf hat, bezweifelt, ob die Konsumenten die Ersparnisse auch wirklich ausgeben werden. Zusätzlich zu dieser Steuersenkung verteilte Schatzkanzler Darling Zugeständnisse an britische Unternehmen. Zahlreiche dieser Konzessionen widerriefen Maßnahmen, die er vor einem Jahr getroffen hatte. Wie schon bei der Rettung ihrer angeschlagenen Banken spielt die britische Regierung eine europäische Vorreiterrolle bei der Wiederbelebung der realen Wirtschaft. Geld- und Kapitalspritzen für die Banken reichten allein nicht aus, um eine tiefe, lange Rezession zu verhindern, behauptete Darling. Seine Annahmen bleiben indessen optimistisch. Unabhängige Ökonomen rechnen mit einem tieferen Einbruch als die Regierung und sind skeptisch, ob der Aufschwung schon Mitte nächsten Jahres einsetzen könnte. Finanzminister Darling wiederholte heute Abend seine Überzeugung, das Vereinigte Königreich sei besser gestellt als andere, der Krise zu begegnen. Die Opposition wälzte sich beinahe zwischen den Abgeordnetenbänken, um ihren Spott auszudrücken. Denn in der Tat, die britische Wirtschaft war bereits zu Beginn dieser Krise mit einem staatlichen Defizit in Rekordhöhe belastet. Das verringert den Spielraum für stimulierende Maßnahmen. Irgendwann werden nämlich die Steuern angehoben werden müssen, um den Schuldenberg abzutragen. Darling kündigte höhere Einkommenssteuern für die Reichen ab 2011 an. Aber bis dann wird sich wohl eine andere Partei mit den Konsequenzen herumschlagen müssen.
Wichtiger Tag für Christian Klar im Gefängnis von Bruchsal. Heute nämlich entschied das Oberlandesgericht von Stuttgart, dass der ehemalige RAF-Terrorist nach 26-jähriger Haft im Januar freikomme. Von ihm gehe keine Gefahr mehr aus, erklärten die Richter. In Haft saß Christian Klar unter anderem wegen Mordes an Arbeitgeberpräsident Schleyer, Generalbundesanwalt Buback und Bankier Jürgen Bonto. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Fast 26 Jahre lang ist Christian Klar nun im Gefängnis. Er büßt dafür, dass er vor rund 30 Jahren 9 Menschen brutal ermordet hat, allein oder gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Roten Armee-Fraktion. Jetzt aber soll er freikommen, auf Antrag der Bundesanwaltschaft und nach sorgfältiger Prüfung. Von Christian Klar, dem Ex-Terroristen, seien keine erheblichen Straftaten mehr zu befürchten, heißt es im korrekten Juristendeutsch. Das sagen die Stuttgarter Richter, der Leiter des Gefängnisses Bruchsal und auch die Gutachter übereinstimmend. Zu ihnen gehört der Kriminologe Helmut Kuri.
Er gilt ja heute allgemein nicht mehr als gefährlich. Er hat keinen Hintergrund mehr. Die RAF hat sich in den 90er Jahren aufgelöst. Er ist älter geworden. Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass eine Rückfallgefahr relativ niedrig ist. Keiner der entlassenen RAF-Häftlinge ist wieder rückfällig geworden.
Es geht also nach Recht und Gesetz, wenn der mittlerweile 56-jährige Christian Klar jetzt irgendwann um den 3. Januar herum auf Bewährung freigelassen wird. Trotzdem hagelt es heute Kritik. Von einem bitteren Tag spricht der Gewerkschaftschef der Polizei. Von einem Schlag gegen das Rechtsempfinden der bayerische Justizminister. Und der einstige Pilot der von Terroristen entführten Landshut hat aus Protest sogar sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Sie alle stoßen sich daran, dass der Ex-Terrorist nun freikommt, obwohl er bisher keinerlei Reue gezeigt und sich auch bei den Angehörigen seiner Opfer nie entschuldigt hat. Tatsächlich deutet wenig darauf hin, dass das überzeugte RAF-Mitglied seiner früheren Ideologie abgeschworen hat. Doch Moral und Sühne spielen anders als bei einem früheren gestellten Gnadengesuch diesmal keine Rolle. Michael Buback, der Sohn des ehemaligen Bundesanwalts, kann das als Jurist akzeptieren. Er leidet mehr darunter, dass Christian Klar bisher eisern zur Ermordung seines Vaters geschwiegen hat und damit die Tatumstände immer noch im Dunkeln liegen.
In dem Moment, in dem jemand, auch Christian Klar, mir etwas mitteilen will oder mir etwas schreiben will oder wenn er mich anrufen würde, würde ich den Hörer nicht auflegen. Weil es nach wie vor für uns das Wichtigste ist, um mit dem Geschehen abschließen zu können, die Wahrheit zu erfahren.
Nun macht sich Christian Klar nach 26 Jahren im Gefängnis also wieder auf den Weg zurück in die Gesellschaft. Legal wolle er künftig leben, hat er kürzlich in einem Interview erklärt. Dabei wird ihm neben seinem Bewährungshelfer auch Klaus Peimann helfen, der Intendant des Berliner Ensembles. Klar soll nämlich im ehemaligen Brecht-Theater zunächst ein Praktikum bekommen und sich später dann zum Bühnentechniker ausbilden lassen.
Ursula Hürzeler im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen hier. Das vollbesetzte SVP-Kandidatenkarussell, das Krokodil von Courtedou, der Kampf gegen die Klimaerwärmung. Die USA machen hier Tempo, EU-Länder bremsen. Doch zunächst Neues zur Immunitätsfrage Brunner. Im Zusammenhang mit der Affäre Hollenweger soll SVP-Präsident Toni Brunner als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission vertrauliche Papiere nicht vertraulich behandelt haben. Wegen dieses Verdachts auf eine Amtsgeheimnisverletzung hat vor 2 Monaten der Nationalrat die parlamentarische Immunität von Toni Brunner aufgehoben und so den Weg freigemacht für ein Strafverfahren. Jetzt aber bremst der Ständerat. Dessen Rechtskommission will Brunners Immunität schützen. Dominik Meyer.
Der Entscheid, die parlamentarische Immunität von Toni Brunner nicht aufzuheben, fiel mit 7-4 Stimmen. CVP-Ständerat Hans-Rudi Stadler begründet.
Man will bei der Aufhebung der parlamentarischen Immunität eine hohe Hürde ansetzen.
Eine hohe Hürde deshalb, weil Parlamentarier frei politisieren sollten, ohne Furcht vor dem Richter. Ständerat Stadler stellt aber klar.
Der Entscheid heisst aber nicht, dass wir das Verhalten von Herrn Nationalrat Brunner billigen. Sind die Vorwürfe begründet, so ist dies nach Meinung der ganzen Kommission ein unentschuldbarer Verstoß gegen die Ratsvorschriften.
Die Rechtskommission will deshalb eine Disziplinarstrafe gegen Brunner. Zuständig wäre das Büro des Nationalrats. Es könnte Brunner einen Verweis erteilen oder ihn vorübergehend aus den Kommissionen ausschließen. Toni Brunner war heute Abend nicht erreichbar. Schriftlich ließ er verlauten, er sei erfreut und befriedigt vom Entscheid der Kommission. Noch kann sich Brunner aber nicht sicher sein. Zunächst muss der Ständerat seiner Kommission folgen und dem müsste sich dann auch der Nationalrat anschließen. Vor 2 Monaten hatte die Grosse Kammer für die Aufhebung der Immunität gestimmt. Dort war FDP-Nationalrat Kurt Fluri der Wortführer. Er bleibt heute bei seiner Haltung und sagt:
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ständeratskommission dieses doch permanente Verletzen des Kommissionssitzungsgeheimnisses im Nationalrat weniger hautnah erlebt und deshalb auch als weniger gravierend beurteilt als der Nationalrat selbst.
Die nächste Etappe im Fall Brunner ist der Ständerat. Er entscheidet in der Dezember-Session.
Dominik Meyer. Seit der Rücktrittsankündigung von Samuel Schmid drängte seine stattliche Zahl von SVP-Mitgliedern in den Bundesrat. Fast ein Dutzend Männer und eine Frau kandidieren. Morgen Vormittag ist Meldeschluss. Anschließend ist die SVP-Fraktion am Zug. Am Donnerstag will sie entscheiden, wen sie der Bundesversammlung am 10. Dezember zur Wahl vorschlagen will. Keine leichte Aufgabe bei der Menge der Kandidaten. Nathalie Christen hat sich im Bundeshaus umgehört. Ich fragte sie, ob sich schon abzeichne, in welche Richtung der Auswahlprozess bei der SVP steuert.
Ich denke, man kann mindestens 2 Dinge unterdessen ziemlich klar sagen. Die Bundesversammlung wählt dieses Mal jeden, den die SVP vorschlägt, außer Christoph Blocher. Und diese Erkenntnis wächst nun auch in der SVP-Fraktion. Deshalb, und das ist die zweite Klarheit, deshalb will die Mehrheit der SVP-Fraktion auch eine andere Person als Christoph Blocher vorschlagen. Auf welchem Weg? Das ist noch unklar. Vieles spricht zurzeit für ein Zweierticket. Auffällig ist zum Beispiel, wie plötzlich SVP-Spitzenleute wie Präsident Toni Brunner oder wie Christoph Mörgerli nun von der Möglichkeit sprechen, Blocher plus einen anderen zu nominieren. So könnte man der eigenen Basis vorführen, dass man Blocher ja eigentlich schon möchte, aber dass die anderen Parteien ihn halt verhindern. Denkbar wäre aber auch ein Zweierticket ohne Blocher oder gar ein Einerticket mit einem Namen wie Ueli Maurer, Kaspar Bader oder Adrian Amstutz drauf. Das sind die 3 Kronfavoriten.
Schauen wir diese verschiedenen Varianten an. Doppelkandidatur mit Blocher. Das Problem hier wäre, dass die 3 meistgenannten Kandidaten, nämlich Ueli Maurer, Kaspar Bader und Adrian Amstutz, mehr oder weniger klar gesagt haben, für eine Zweierkandidatur gegen Blocher seien sie nicht zu haben.
Ja, zumindest Ueli Maurer und Fraktionschef Kaspar Bader haben dies gesagt. Aber auch da beginnt es schon zu bröckeln. Blocher-Intimus Christoph Mörgerli zum Beispiel sagt bereits, eine Zweiernomination wäre ja nicht gegen Blocher, sondern mit ihm. Die Frage scheint mir hier eher, ob sich Christoph Blocher hergeben würde für ein Zweierticket, wenn er ja genau weiß, dass letztlich der andere gewählt wird. Man fragt sich deshalb nun, ob er sich wohl in den nächsten Tagen zurückzieht. Angekündigt hat er allerdings, dies werde er nicht tun.
Sie haben auch erwähnt, die Variante Doppel ohne Blocher, das ist eine Variante, von der man bisher noch nicht groß diskutiert hat. Was würde die auslösen?
Also die Befürworter eines solchen Zweiervorschlags, die glauben, dass das Parlament so ganz, ganz sicher nicht mehr anders könnte, als einen der zwei auch wirklich zu wählen. Denn es hätte ja dann auch eine Auswahl, wenn auch nur eine kleine, weil sich die drei Favoriten politisch sehr nahe stehen. Ob die SVP aber eine solche Auswahl wirklich bieten will, ob sie will, dass man diese zwei Kandidaten dann ganz genau anschaut und auch ihre Schwächen beleuchtet, das ist die andere Frage. Ich denke, typischer für die Partei wäre, nur einen Wählbaren zu schicken, weil sie das Heft so nicht aus der Hand gibt.
Eine Kandidatur, irgendjemand würde das heißen, aber nicht Blocher. Wer könnte dieser jemand sein?
Das ist sehr schwierig zu sagen, denn die drei Favoriten, die liegen dicht beieinander. Am meisten Profil hat Ex-Präsident Ueli Maurer, diesen Namen hört man am häufigsten. Der gilt auch bei den anderen Parteien am besten wählbar. Bei ihm ist aber aus familiären Gründen sehr offen, ob er überhaupt will. Fraktionschef Caspar Bader hat ebenfalls Profil, aber das könnte auch zum Bumerang werden, denn als Fraktionschef hat er immer wieder mal den einen oder die andere brüskiert und das könnte zum Stolperstein werden. Und da könnte der lachende Dritte dann der Berner Adrian Amstutz sein, von dem weiß man weniger. Wer weiß, plötzlich könnte das ein Vorteil sein.
Und wer weiß, vielleicht gibt es doch noch Überraschungen, Namen, die plötzlich wieder aktueller werden. Rita Fuhrer zum Beispiel, die offenbar beliebt ist im Volk, oder Bruno Zuppiger. Wie sehen Sie das?
Theoretisch könnte das sein, ja, aber ich glaube es eher nicht. Denn gegen Rita Fuhrer spricht, dass sie nie im nationalen Parlament war. Solche Leute werden normalerweise nur in den Bundesrat gewählt, wenn es keine gewichtigen Alternativen gibt. Und die hat es diesmal ja. Bruno Zuppiger, der hat diese nationale Erfahrung als Nationalrat und er ist bei den anderen Parteien beliebt, aber eben für den Geschmack der eigenen Fraktion zu beliebt. Nicht zuletzt wegen abweichenden Positionen, zum Beispiel wegen seines Ja's zum bilateralen Weg.
Die Einschätzung von Nathalie Christen im Bundeshaus. Weiter jetzt mit einer uralten Geschichte. 150 Millionen Jahre alt ist sie. In den Tiefen des Meeres, das damals die Schweiz bedeckte, lebte eine faszinierende Tierart, das Meerkrokodil. Der Zufall oder wer auch sonst immer wollte es, dass das Skelett eines solchen Tieres erhalten blieb. Vor kurzem wurde es im jurassischen Gurtedou entdeckt und heute nun geborgen. Ein Glückstag für Tierforscher auf der ganzen Welt. Patrick Mühlhauser berichtet.
Heute Morgen in der Ausgrabungsstätte Gurtedou, nur wenige Kilometer von Buntrut entfernt Richtung französischer Grenze. Zwei Mitarbeiter entfernen die Schutzdecke vom Kalkstein, auf dem das Skelett des Meereskrokodils zum Vorschein kommt. Die Freilegung der Knochen sei regelrechte Knochenarbeit gewesen, erklärt der Tierforscher Daniel Marti. Fünf Leute hätten während 6 Monaten mit ganz kleinem Werkzeug daran gearbeitet.
Ähnlich wie beim Zahnarzt, also sehr kleines Instrument und zum Teil auch mit kleinen Nadeln, kleinen Meißeln und Hammer.
Um ja das ganze Skelett zu bergen, mussten die Wissenschaftler einen rund 3 Tonnen schweren Steinblock aus dem Boden schneiden. Ein Kran hieft den Kalksteinblock auf einen Lastwagen.
Und der wird jetzt heute in unser Lager transportiert und in der Folge werden dann die Knochen weiter präpariert und freigelegt.
Erklärt Daniel Marti. Es besteht die Möglichkeit, die Knochen auf dem Sandsteinblock zu belassen.
Oder die andere Möglichkeit ist, dass man einen Abguss macht, um zu wissen, wie die Knochen gefunden wurden vor Ort. Und dass man danach die Knochen freipräpariert und sie dann wirklich von allen Richtungen studieren kann und auch das Krokodil rekonstruieren kann.
Überreste von gewöhnlichen Krokodilen hat man im Jura schon häufiger gefunden. Dieser Fund jedoch sei außergewöhnlich. Erstens sei das Skelett zu ca. 80% komplett.
Wir können damit einen großen Teil des Krokodils wieder rekonstruieren.
Zudem handle es sich um ein Meereskrokodil, was sehr selten ist. Möglicherweise habe man eine neue Gattung entdeckt. Um dies festzustellen, brauche es jedoch noch weitere Nachforschungen, präzisiert Daniel Marti.
Es ist auf jeden Fall ein Krokodil, das sehr selten ist, das von dem es sehr wenige Überreste gibt weltweit und deswegen ist dieser Fund auch entsprechend wichtig.
Die Ausgrabungsstätte im jurassischen Gurtedou ist jedoch nicht erst seit heute wichtig. Die Ausgrabungen entlang der künftigen Autobahn quer durch den Jura haben vor 8 Jahren begonnen. Über 300.000 Fossilien von Baumstämmen, Schildkröten, Schnecken oder Krokodilen hat man bisher gefunden. Hinzu kommen über 5.000 Dinosaurierspuren. Sowohl Land- wie Wassertiere seien präsent, erklärt der Verantwortliche für die Ausgrabungsstätte Wolfgang Hug.
Wir haben ein Gesamtbild, das heißt, wir haben ein Geotop vor Ort, das nicht nur Dinosaurierspuren an sich zeigt, sondern den Gesamtkontext mit den marinen Fossilien, mit den Landspuren. Und das gibt uns einen Zusammenhang auf diesem Plateau von Courtedou, der eigentlich von weltweiter Bedeutung ist.
Nun hat auch der Kanton Jura diesen Wert erkannt. Das Kantonsparlament hat kürzlich 3,5 Millionen Franken gutgeheißen, um die Funde besser zu vermarkten und dadurch mehr Touristen in den Jura zu locken.
Das Krokodil von Courtedou, Patrick Mühlhauser, war auf der Ausgrabungsstätte im Jura. Jetzt ist es 19 Uhr und gut 35 Minuten, das Echo-Dossier. Klimawandel ist das Thema heute. Das Kyoto-Protokoll war ein Meilenstein in der globalen Klimapolitik. 37 Industrieländer und die EU verpflichteten sich darin, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Seither ist die Menge von Treibhausgasen in der Atmosphäre weiter massiv angestiegen. Und das Kyoto-Abkommen läuft 2012 aus. Soll die weltweite Klimaerwärmung tatsächlich eingedämmt werden, braucht es ein neues, schärferes Abkommen. Anfang Dezember wollen die Umweltminister an der Klimakonferenz im polnischen Posen den Grundstein dazu legen. Ein schwieriges Unterfangen. Bevor wir die politischen Chancen eines solchen Abkommens ausloten, hier der Blick auf die neuesten Erkenntnisse in Sachen Klimawandel. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler fasst zusammen.
Es gab kaum eine bessere Periode für die Weltwirtschaft als das halbe Jahrzehnt vor der aktuellen Krise. Doch für das Weltklima wirkten sich diese Jahre negativ aus. Der Boom trieb die Treibhausgasemissionen in die Höhe. So massiv, dass selbst die pessimistischsten Szenarien des Weltklimarats IPCC übertroffen wurden, sagt der Berner Klimatologe Thomas Stocker, der im IPCC eine zentrale Position innehat.
Man stellt fest in den letzten 3 Jahren, dass die Emissionen sehr stark gestiegen sind und wir sind heute auf einem Niveau, das klar höher ist als die höchsten Szenarien.
Damit rückt das oft genannte Ziel in weite Ferne, die globale Fieberkurve nicht um mehr als 2 Grad ansteigen zu lassen.
Man ist sicher nicht auf Kurs. Es ist schwieriger geworden, die 2-Grad-Celsius-Marke zu erreichen und nicht eine Erwärmung einzuleiten, die über dieser Marke liegt.
Den rasanten CO2-Anstieg haben viele Länder mit verursacht. Das zeigen die neuesten Emissionszahlen der Kyoto-Vertragsstaaten, die allerdings die Situation im Jahr 2006 beschreiben.
Im Zeitraum 2000 bis 2006 sind die Emissionen der Industriestaaten um 2,3% angestiegen. Das ist eine Entwicklung, wenn wir sie ähnlich auch in der Schweiz beobachten,
sagt Andreas Schellenberger vom Bundesamt für Umwelt. Die Schweiz liegt momentan etwa 1% über dem angepeilten Ziel. Trotzdem könnte das Land die Kyoto-Verpflichtung gerade so erreichen, mit Hilfe von 2 erlaubten Tricks. Zum einen darf sich die Schweiz jenes CO2 gutschreiben lassen, das ihr Wald durch das Wachstum der Bäume aus der Atmosphäre entfernt. Zum anderen hilft die Schweiz anderen Ländern mit Entwicklungsprojekten, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Auch dies wird gutgeschrieben. Global betrachtet ist die Kyoto-Bilanz zwar knapp im grünen Bereich. Dies vor allem wegen der ehemaligen Ostblockländer, deren Wirtschaft nach 1990 einbrach. Viele industrielle CO2-Schleudern wurden in der Folge stillgelegt. Aber seit 2000 steigt auch dort der Treibhausgasausstoß wieder an, im Gleichschritt mit der sich erholenden Wirtschaft. Jedoch machen viele Länder beim Kyoto-Protokoll gar nicht mit. Und einige dieser abseits stehenden Länder haben ihre Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren massiv gesteigert und so für die jüngste besorgniserregende Entwicklung in Sachen CO2 gesorgt.
Die Schwellenländer haben die größte wirtschaftliche Entwicklung miterfahren und das schlägt direkt auf die Emissionen durch. In den letzten Jahren hat China die USA als der größte CO2-Emittent überholt. Eine ähnliche Entwicklung ist in Indien, aber auch in Brasilien festzustellen.
Darum müssen auch diese Länder beim nächsten Abkommen dabei sein, fordern die Industriestaaten. Und dieses neue Abkommen muss viel strengere CO2-Reduktionen vorschreiben als das bescheidene Kyoto-Protokoll. Ja, die Reduktionen müssen sogar schärfer sein als die ehrgeizigen Ziele, die vor einem Jahr an der Klimakonferenz in Bali diskutiert wurden, sagt Thomas Stocker.
Die ursprünglichen Zielsetzungen, die müssten sogar noch übertroffen werden, weil zum Zeitpunkt der Definition dieser Zielsetzungen noch nicht bekannt war, dass wir uns bereits so stark von den Emissionspfaden entfernt haben.
Ein derart verschärftes Abkommen sei chancenlos, warnen manche Fachleute. Sie fordern darum, dass man die angepeilte maximale CO2-Menge in der Atmosphäre nach oben korrigiert. Dadurch würde sich die Erde aber im Mittel nicht um geschätzte 2 Grad erwärmen, sondern um 3. Thomas Stocker hält dies für falsch, denn mit der steigenden Temperatur ändere sich zum Beispiel auch der Wasserhaushalt. Eh schon trockene Gebiete müssten mit noch mehr Dürren rechnen. Darüber hinaus befürchtet Thomas Stocker, dass es beim einmaligen Anpassen des Ziels nicht bleiben wird.
Das ist eine sehr gefährliche Politik, weil sobald ich feststelle, dass ich ein gewähltes Ziel nicht erreiche, ich natürlich zu jedem Zeitpunkt dieses Klimaziel wiederum anpassen könnte.
Das wäre also quasi ein Sündenfall mit Fortsetzungspotenzial.
Soweit Thomas Häusler. Wie es weitergehen soll mit dem Klimaschutz, das beraten die Umweltminister ab nächster Woche in Posen. Doch eines ist schon jetzt klar: Der Weg zu einem neuen Abkommen, mit dem die Klimaerwärmung eingedämmt werden soll, dieser Weg wird steinig sein. Markus Muglin.
Der Chef der UNO-Klimakonvention dämpft schon mal die Erwartungen für die Konferenz im polnischen Posen.
I don't think that every meeting needs to be spectacular or can be spectacular.
Nicht jede Konferenz müsse und könne spektakulär sein, meint Ivo de Boer und spielt damit auf die dramatische Endphase vor einem Jahr in Bali an. Damals einigten sich die Umweltminister mit eintägiger Verspätung auf den Start neuer Klimaverhandlungen. In Posen sind keine definitiven Entscheide nötig, es gilt nur die Struktur des neuen Abkommens zu klären und viele Detailfragen zu bereinigen. Erst im nächsten Jahr in Kopenhagen soll ein neues Klimaabkommen geschlossen werden. Dann muss klar sein, wie stark und wie schnell die Emissionen global zu reduzieren sind, wozu sich die einzelnen Länder verpflichten müssen und in welchem Umfang die armen Länder auf die Unterstützung der Reichen zählen können, um Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Im nächsten Jahr wird auch der Mann dabei sein, auf dem die Hoffnungen für ein neues Abkommen ruhen, der neue US-Präsident Barack Obama. An die Teilnehmer der Konferenz in Posen hat er aber bereits letzte Woche eine frohe Botschaft gesandt. Der Klimawandel rangiere ganz oben auf seiner Agenda.
Few challenges facing America and the world are more urgent than combating climate change.
Der Klimawandel gehöre für die USA und die Welt zu den größten Gefahren, die bekämpft werden müssten. Und Obama verpflichtete sich auch gleich auf einen radikalen Kurswechsel im Vergleich zu Präsident George Bush.
My presidency will mark a new chapter in America's leadership on climate change. We'll establish strong annual targets that set us on a course to reduce emissions to their 1990 levels by 2020 and reduce them an additional 80% by 2050.
Unter seiner Präsidentschaft würden die USA ein neues Kapitel in der Klimapolitik aufschlagen. Er werde strenge jährliche Ziele fixieren. Die Emissionen sollten bis 2020 auf den Stand von 1990 zurückgebracht werden und 2050 um 80% tiefer ausfallen. Die USA verpflichten sich damit erstmals auf präzise Reduktionsziele. Diese sind zwar weniger ambitiös als die des Kyoto-Protokolls, doch es ist ein Anfang. Und Sven Harmeling von der deutschen Umweltorganisation German Watch hofft, dass Barack Obama noch weitere Zugeständnisse machen werde.
Wir hoffen aber, dass es so sein wird, dass diese Verringerung auf das Niveau von 1990 bis 2020, dass das sozusagen die einheimischen Verringerungen sind und dass zusätzlich die USA sich aber daran beteiligt, Klimaschutz in Entwicklungs-, insbesondere Schwellenländern zu unterstützen.
Die USA bewegen sich vorwärts, doch in der EU droht das Gegenteil. Noch im letzten Jahr ging sie mutig voran, jetzt drängen sich Bremser vor, stellt Sven Harmeling fest.
Die EU hat letztes Jahr wirklich sehr große, wichtige Ziele beschlossen. Und jetzt, wo es aber darum geht, die entscheidenden Gesetze und Richtlinien zu verabschieden, da zeigen sich, dass einige Staaten offenbar jetzt lieber auf die Bremse treten.
Allen voran Polen und Italien, zum Teil aber auch Deutschland und andere. Plötzlich ist ungewiss, ob die EU noch zu ihren hohen Emissionszielen steht, die sie im letzten Jahr verkündet hatte. Doch nur wenn die EU und die USA vorangehen, können die Verhandlungen für ein neues Klimaabkommen erfolgreich sein. Dann wären auch die Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien bereit, ihre Emissionen zu begrenzen. Ansonsten droht die Blockade mit schwerwiegenden Folgen, denn je später sich die Umweltminister einigen, umso schwieriger wird es, die Klimaerwärmung zu stoppen.
Der Klimaschutz geht in die nächste wichtige Runde. Das war das Thema des heutigen Dossiers. Das war's vom Echo der Zeit für heute Montag. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon war Hans Ineichen. Echo der Zeit gibt es auch im Internet. Ab 20 Uhr ist die heutige Ausgabe verfügbar unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.